Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, viele von euch, von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an das Medium Brief. Und ich meine jetzt nicht die Briefe, die von der Polizeidirektion ins Haus flattern oder vielleicht von den Stadtwerken oder sonstige Rechnungen, sondern ich meine tatsächlich lange, ausführliche Briefe, die man seinem Liebsten oder seiner Liebsten geschrieben hat. Viele Beziehungen sind durch solche Briefe vertieft worden. Und es war immer was ganz Besonderes, solche Briefe zu erhalten. Um einen Brief geht es heute auch, allerdings um einen Brief der anderen Art. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief, in seinem Korintherbrief, wie wir gerade gelesen haben, von einem Brief. Und zwar ein Brief Gottes, habe ich die Predigt genannt, an eine verlorene Welt. Die Welt oder die Menschen, was sollen sie lesen? Erstens den Brief Christi, zweitens mit dem Geist Gottes beschriebene Herzen und drittens, wie wir das befreite Leben führen. Also zunächst mal sollen sie den Brief Christi lesen. Zunächst fragen wir uns ja, wer ist denn der Brief Christi? Und Paulus schreibt im Korintherbrief, ihr seid der Brief Christi. Ihr, das ist die Gemeinde in Korinth, das sind diejenigen, die Jesus erwählt hat, ein Brief zu sein. Zum Hintergrund, Paulus' Hauptanliegen hier im zweiten Korintherbrief ist, dass er sich gegen seine Feinde zur Wehr setzt. Menschen, die ihm das Apostelamt abstreitig machen wollen. Die sagen, du hast überhaupt keine Legitimation, Apostel zu sein. Wer bist du überhaupt? Und eigentlich sagt ihr, seid nicht ihr, Korinther, Legitimation genug? Seid ihr nicht der beste Beweis für meinen Dienst? Also das Empfehlungsschreiben sozusagen. Heute würde man sagen Referenz. Also diese Argumentation ist dieser Abschnitt zu lesen. Aber ich konzentriere mich jetzt auf den Brief Christi. Was heißt es, die Gemeinde als Brief Christi? Die Gemeinde, das sind alle, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Also alle, die sich haben erwählen lassen, die sich berufen haben lassen und bevollmächtigen lassen. Wie Jesus selbst sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Brief Christi sind also alle, die für ihn leben, die ihm gehören, durch Glaube und durch Taufe. Und schon immer hat Gott einzelne Menschen erwählt. Das ist nichts Neues. Von im Alten Testament hindurch eine Person erwählt, nämlich Abraham. Und aus diesem Abraham wird ein ganzes Volk, Israel. Und man fragt sich immer wieder, warum diese Erwählung? Warum? Es gibt einen Grund. Aus Liebe. Und wofür? Um ein Brief für die anderen zu sein, die beim Lesen erfahren sollen, wie Gott ist. Die Erwählung durch Gott schließt also nie andere Menschen aus, sondern ein. Es geht nicht um Ausschluss. Das sind die Besseren, wir sind die Erwählten und ihr seid nichts. Nein, erwählt zu sein, um ein Segen zu sein, darum geht's immer. Von Anfang an war es Gottes Plan, Jesus in die Welt zu senden. Gottes Sohn selbst, der Brief Gottes, eine Person. An ihm war zu lesen, wie Gott jetzt seine Welt retten will, was Gott tun will. Und die gute Nachricht kam in die Welt nicht zunächst durch Papier und Tinte, sondern durch eine Person, seinen geliebten Sohn. Und jetzt kommt die gute Nachricht in die Welt durch seine Gemeinde, durch die Gemeinde Jesu Christi. So fragwürdig wir als Christen auch waren in der Geschichte und so fragwürdig wir vielleicht auch jetzt sein mögen. Wir tragen den Namen Jesu durch die Geschichte. Das ist unsere Bestimmung. Gottes Herrschaft wird durch uns überbracht. Durch dich und mich, wenn wir denn dazugehören, durch Glauben. Und das erregt natürlich Anstoß. Das erregt Anstoß für ein bestimmtes kosmopolitisches Denken. Aber wir können nichts dafür. Ehrlich, wir können nichts dafür, aber wir sollen uns deswegen auch nicht schämen. Gottes Wahl hat uns getroffen Und wir sollten deswegen lieber dankbar sein und ehrfürchtig sein und verstehen, welche Verantwortung uns damit gegeben ist. Dass wir ein lesbarer Brief sind. Nicht erst sein werden, sondern sind. Es hat nichts mit unserer Leistung zu tun oder weil wir so toll sind. Nein, weil Gottes Liebe uns berufen hat. Weil Christus uns dazu bestimmt hat. Gott entscheidet sich dazu, unsere Herzen auszusuchen als Briefbogen und uns zu beschreiben mit dem Evangelium seiner Liebe. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Was soll die Welt lesen? Sie liest mit dem Geist Gottes beschriebene Herzen. Dass wir nicht mit Tinte, aber mit dem Heiligen Geist beschrieben sind, spricht von dem neuen Leben, das wir empfangen haben. Unsere Herzen sind beschrieben, um es mit einem anderen Bild zu nennen, wir sind mit dem Heiligen Geist umformatiert worden. Wenn wir diesen Prozess zulassen, wird sowohl die Frucht als auch die Gaben des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes unser Leben prägen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wir müssen nicht sagen, oh, wenn das wäre ja schön. Natürlich wäre es schön, ja, aber es ist schon da. Es ist schon da. Wir müssen es nur zulassen, dass der Heilige Geist es in unserem Leben zur Frucht bringt. Was bedeutet das aber? Nun, für mich bedeutet es, mir echt überlegt, was hat es mit der Bibel zu tun? Es bedeutet für mich, dass die Bibel jetzt in mir lebt. Dass das Wort und das Gesetz Gottes jetzt auf mein Herz geschrieben sind. Die Bibel und ihre Wirklichkeit ist zu meiner Wirklichkeit geworden. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, wie sein Geist mich beschaffen hat. Oder gemacht hat, sozusagen. Wie Gott mich sieht, sozusagen. Und darum will ich sie auch verinnerlichen. Aus ihr heraus, aus der Bibel heraus versuche ich die Welt zu verstehen, mein eigenes Leben zu verstehen und zurechtzukommen. Die Bibel ist wie die Brille, durch die ich Gottes Wirklichkeit sehe. Und als ein Brief Christi bin ich eben kein Brief der Welt mehr. Er hat mich beschrieben, ja, die Schrift beschreibt mich. Wie ich mich und die Welt und die Menschen und Gott zu verstehen habe, das lehrt mich der Geist Gottes anhand von Jesus und anhand der Heiligen Schrift. Durch Jesus und den Heiligen Geist wird die Schrift in meinem Leben lebendig. Das kann man vielleicht vergleichen mit dem Körper und den fünf Sinnen. Ja? Wie funktionieren sie? Sie funktionieren als Organe meines Körpers. Ich lebe im Körper und unterschwellig bin ich mir meiner Sinne bewusst. Aber ich fokussiere brennpunktartig auf die Dinge, auf die sich die Sinne beziehen. Wenn ich also nach meinem iPad greife, dann denke ich nicht lange darüber nach, sondern ich fokussiere und ich greife danach und dann plötzlich ist es aus. Genau. Also ich benutze einfach meine Hand und ich greife danach und ich taste, aber ich reflektiere nicht ständig darüber. Oder wenn ich dich anschaue, dann überlege ich mir nicht, wie schaue ich dich jetzt genau an oder so, sondern meine Augen fixieren dich und ich schaue dich einfach an. Da denke ich nicht lange drüber nach. Und so ist die Bibel nicht mehr ein Buch in erster Linie für uns Christen, dass wir von außen analysieren und kritisieren und in Frage stellen müssen oder sollen, sondern dass wir verinnerlichen und aus ihr heraus die Welt versuchen zu verstehen und zu bewältigen. Und das tun wir als Gemeinde. Die biblische Geschichte bestimmt, wer wir als Christen sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wir verstehen uns als Christen aus der Bibel heraus. Das alles steht in enormen Widerspruch zum Zeitgeist. Dessen müssen wir uns schon klar sein. Ja, im Zeitgeist, da darfst du überhaupt nichts vorgeben. Von wegen, du gibst mir etwas vor. Ja, der moderne Mensch, der will sich selbst erfinden. Der moderne Mensch steht selbst über allem. Die Kultur, in der wir schwimmen, hat den einzelnen Menschen und seine Befindlichkeit und seine Selbstbestimmtheit als absolut im Mittelpunkt. Das ist so. Das kann man werten oder nicht werten. Das ist aber so. Und liebe Leute, diese Kultur gibt's noch nicht sehr lange. Und der moderne Mensch, der will sich nicht sagen lassen. Der will sich nicht einordnen lassen. Will alles selbst machen. Der Christ aber muss sich nicht selbst erfinden. Warum? Er weiß, dass Gott ihn erfunden hat und für gut befunden hat und in Jesus vereint hat. Und jetzt sind wir wieder beim Brief und bei der Gemeinde, weil wir schon ein Brief Christi sind, weil Jesus sich selbst schon durch den Heiligen Geist in unser Herz geschrieben hat. Darum dürfen wir jetzt in dieser Wirklichkeit leben. Lasst uns dessen bewusst sein. Sankt Matthäus ist ein Empfehlungsschreiben Jesu Christi. So wie jede christliche Gemeinde. Wir sind entweder eine gute oder eine nicht so gute Empfehlung für den christlichen Glauben. Die Ehre der Kirche, die Ehre Christi, liegt in den Händen seiner Anhänger. Wahnsinn. Und es war seine Entscheidung. Er sagt, ich traue euch das zu. Ich will es in eure Hand geben. Ja, aber ist es nicht eine Bürde? Ist die Bürde nicht viel zu groß, die wir hier zu tragen haben? Nun, wenn man sie als Bürde sieht, sicherlich. Aber sollten wir es nicht eher als Ehre ansehen? Und daher alles tun, damit unser Leben von dieser Herrlichkeit Jesu Christi spricht und zeugt, die der Herr tun will und die der Herr ist. Sollten wir Jesus nicht umso mehr groß machen in unserem Leben und in und mit unserer Gemeinde, indem wir uns ihm zur Verfügung stellen, jeden Tag und sagen, oh, es gibt nichts Größeres, als bei dir zu sein, als dich zu lieben. Danke für diesen Beruf, für diese Berufung. Was liest die Welt also? Sie liest einen Brief Christi, sie liest vom Geist Gottes beschriebene Herzen und drittens, sie liest, wie wir das befreite Leben führen. Vor allem sieht man in der Gemeinde dann, wie befreiend es ist, dass man aus dem Geist Gottes lebt und nicht aus dem Gesetz. Aus dem du kannst, du bist befähigt, nicht aus dem du musst. Befähigung ist hier, den Willen Gottes zu tun. Und das der Gemeinde nahezubringen, das ist der Dienst des Apostels. Und das erklärt er hier nochmal in dem Brief, er schreibt, Vers 6, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, also dem Gesetz, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Die ganze Welt steht unter einem moralischen Druck. Jetzt sagen wir, ja, die Moral, wo ist die? Selbst der unmoralischste Mensch hat eine Moral, der er gehorchen möchte. Ja, auch der moderne Mensch hat seine Moral, an die sich andere halten müssen, zum Beispiel. Alle Religionen haben Gesetze, die sie erfüllen wollen. Auch wir Christen stehen in der Gefahr, uns wieder unter das Gesetz des Mose zu begeben, in einer Weise, von der Jesus Christus uns befreit hat. Jesus hat uns aber nicht von der Moral befreit. Also das müssen wir wirklich verstehen. Er hat uns nicht befreit vom Willen Gottes. Jesus hat uns befreit davon, unter dieses Gesetz zu kommen, das uns nicht hilft, sondern nur fordert. Du musst, du sollst, wie Jesus sagt, aber keinen Finger krumm macht, um uns zu helfen. Es geht nämlich um die Versuchung, auf uns selbst zu blicken in unserem christlichen Leben und daran zu verzweifeln, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Das ist unter dem Gesetz stehen. Immer letztlich zu kurz zu kommen oder sehen, wir schaffen es nicht. Und jeder Mensch kennt es. Aber als Christen sind wir befreit davon und wir sollen der Welt diese Befreiung zeigen. Es ist wirklich eine Befreiung, eine Freiheit. Wenn du auf dich selbst blickst, ja, kommt immer die Frage, boah, was bin ich für ein Christ? Boah, ich sollte dies mehr, ich sollte jenes mehr, ich sollte so mehr sein, ich sollte so mehr sein. Was für ein Christ bin ich eigentlich? Nehmen wir zum Beispiel, ja, nur als ein Beispiel für viele andere Beispiele des Gebetslebens. An unserem frommen Leben sollen ja andere auch merken, boah, das ist ja richtig attraktiv. Was ist echt total, wie leben denn die, ja? Wenn die sagen, boah, die sind, was für eine religiöse Last, ja, ist völlig unattraktiv. Wer möchte denn Religion in dieser Form? Aber nehmen wir das Gebetsleben. Du betest, ja, aber hast doch immer wieder ein schlechtes Gewissen. Ihr kennt es? Du hast nicht genug Zeit fürs Gebet. Oder du betest unkonzentriert. Oh Herr, und du bist in ganz Gedanken woanders und hast ein schlechtes Gewissen. Unter dem Gesetz, unter dem Gebot Gottes wird es dich immer weiter von Jesus wegbringen. Weil du dich verdammst. Weil du sagst, wie schlecht du bist. Und wie, ach, ich schaff's einfach nicht. Und dann kommt das Gebot Gottes, betet ohne Unterlass. Ja, oder Jesus sagt, wenn ihr betet, macht dies und das. Und du denkst, oh, wie soll ich das alles schaffen? Ich schaffe das nicht. Daraus kommt keine Kraft. Der Buchstabe des Gesetzes tötet. Und darum lassen wir uns von Gottes Gebot in die Arme Jesu treiben. In die Arme Jesu. In die barmherzigen Arme Jesus. Wir tun nicht so, als gäbe es keine Gebote. Ach, das Gebot Gottes ist nicht so wichtig. Ach, wir sind im neuen Bund, da brauchen wir nicht beten. Das kommt alles so aus dem Gefühl irgendwie. Nee, ist alles nicht wichtig. Das wäre Gesetzlosigkeit. So nach dem Motto, Gott liebt mich eh, also wurscht. Relativismus. Aber wir tun auch nicht so, als liebe Gott uns erst, wenn wir alles erfüllen. Das ist Gesetzlichkeit. Und diese zwei Feinde des Evangeliums bedrängen das Evangelium und unseren Glauben beständig. Entweder wir werden gesetzlos, liberal, total, oder gesetzlich aus Angst. Wir schaffen nicht alles und wir müssen ja alles einhalten. Aber Jesus befreit uns und wir kommen zu ihm und sagen, ach Jesus, du kennst mich. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass du mich in deine Nähe ziehst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du gerne mit mir Zeit verbringst. Herr, hilf mir, schenk mir deinen Geist, dass ich dich mehr liebe, dass ich es schaffe, irgendwie mehr zu dir zu kommen. Ich will es. Du lässt mich nicht fallen. Und so tröstet uns der Geist des Evangeliums. Du wirst froh, du gewinnst neue Zuversicht und betest wie der Vater im Himmel. Danke. Das ist Evangelium. Oder wir nehmen das zweite Beispiel, wie wir mit unseren Nichtchristen ein befreites Leben leben. Die Bibel lehrt uns ja, dass wir nicht nur miteinander nett und freundlich sein sollen und zuvorkommen, sondern sie lehrt uns auch, heute war das gerade in den Losungen, also wir sollen den Nächsten nicht verachten, sondern wir sollen ihn zurechtweisen. Also wir sollen auch aufeinander Acht haben, wir sollen geistlich miteinander umgehen. Wie könnte man das jetzt machen? Zum Beispiel, wenn sich jemand vom Gemeindeleben distanziert hat, ja? Wenn wir so, also in unserer heutigen Kultur denken wir, na, ist halt so. Ja, nichts sagen, weil alles Freiheit. Aber das ist nicht, wie wir als Familie miteinander umgehen. Wenn du jemanden von deiner eigenen Familie, wenn der plötzlich nicht mehr auftaucht, nicht mehr auf keinem Fest mehr, so, ja, ist halt so, ist einfach, pff. Ja, aber dann würde man doch ein Gespräch suchen, oder? Und so ist es auch. Und jetzt könnte man das Gesetz nehmen und sagen, hey, alter Freund, du weißt doch, drittes Gebot, ja, du sollst den Feiertag heiligen, wie sieht's aus? Komm in Gottesdienst, ja? Auch das Gesetz hat Herrlichkeit, schreibt Paulus, das Alte Testament. Aber es geht ja auch anders, weil der Buchstabe tötet. Ja? Wenn wir so konfrontieren, dass der andere ein schlechtes Gewissen hat, sozusagen durch unsere Konfrontation. Aber wir könnten auch vom Evangelium herkommen und sagen, Mensch, Herr Jesus liebt dich und er hat so viel vorbereitet für dich. Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann ist es ja nicht, ist ja kein Gesetz, sondern, hey, es ist Gemeinschaft mit Gott. Und er hat die Fülle für dich bereitet. War interessant, heute früh, gell, sagt mein Enkel zu mir, Opa, warum muss ich eigentlich in Kindergottesdienst gehen? Ja, und dann ist man ganz schnell, ja, du, ist halt so, muss man halt gehen jetzt. Und dann habe ich das versucht, jetzt umzusetzen. Schau, Jesus möchte mit dir reden. Gott will zu uns reden. Gott will uns beschenken mit dem Gottesdienst. Er hat es so eingerichtet. Ja, er hat uns als Gemeinschaft. Wir brauchen das. Nicht er braucht, sondern wir brauchen es. Und so können wir auch andere mit anderen reden, miteinander reden. Das ist nur ein Beispiel. Ja, warum kommst du nicht mehr? Warum lässt du dich nicht beschenken? Komm doch und bete mit uns an. Komm doch und sei wieder Teil von dieser Gemeinschaft. Oder das letzte Beispiel, wenn du mit einem Außenstehenden redest, wenn du Zeugnis gibst, wenn du von deinem Glauben redest, dann können wir von der Herrlichkeit des Gesetzes reden und können sagen, Mensch, die 10 Gebote sind wichtig für die Gesellschaft und so weiter und ist alles richtig und moralisch und es ist auch gut. Oder wir können von der größeren Herrlichkeit reden. Weißt du, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an Glauben, nicht verloren gehen. Gott liebt uns so sehr. Und an den glaube ich. An den will ich bezeugen. Er hat auch mein Leben berührt. Weißt du, seitdem ich ihn kenne, brauche ich keine Angst mehr haben vor dem Tod. Ich brauche keine Angst mehr haben, auch nicht mehr vor dem Leben. Ich weiß einfach, er begleitet mich. Er hat alles ins Reine gebracht. Er hat mir meine Schuld vergeben. Und durch ihn gehöre ich zu Gott. Und seit er an meiner Seite ist, schreckt mich nichts mehr. So was könnte man sagen. Also was soll die Welt lesen von uns? Sie soll den Brief Christi lesen, dass wir berufen sind, Christus wiederzuspiegeln. Sie sollen sehen, dass dieses Wort auf unseren Herzen geschrieben ist, dass wir veränderte Menschen sind, dass die Frucht des Geistes Gottes, die Liebe, einfach aus uns strahlt und dass wir nicht unter einem Gesetz sind, einem religiösen, sondern befreite Menschen, die aus Liebe Gottes Werte, Maßstäbe, Heiligkeit, das dem nachjagen. Wir sind ein Brief Christi, du und ich, wir zusammen. Erste Frage, gehörst du schon zu Jesus Christus? Gehört ihm schon dein Leben? Heute hast du gehört, dass er dich erwählen will. Du kannst ihm heute antworten. Er liebt dich, er hat sein Leben für dich gegeben. Das ist kein Selbstläufer. Wir müssen antworten darauf. Wenn einer einem einen Liebesantrag macht, dann kann man nicht einfach davon ausgehen, dass jetzt alles so klar ist. Dann muss man irgendwie sich verhalten. Ja, ich sage immer, wenn du einen Hochzeitsantrag kriegst, ja, die beste Story ist die, ich habe immer Traugespräche, ja, und dann erzähle ich immer die Liebesgeschichten und sage, ja, und wie war der Antrag? Und dann sagt er, ja, großes Brimborium am See und bumm, in Herzen und Feuer und da. Und er ist auf die Knie gegangen, willst du mich heiraten? Und die Gute, was sie macht, gibt ihm keine Antwort. 3 Wochen lang. Ja. Ist nicht so oft, aber dann wollte selber, ja, so, dann hat sie ihm das Ja gegeben, wie auch immer. Also, aber du musst antworten darauf letztlich. Auf diese Liebeserklärung und sagen, ich will dir gehören. Ich will mit dir gehen. Zweitens, beurteilst du die Bibel? Oder hast du sie lieb? Ist sie das Liebste? Weil du weißt, das ist das, was Gott auf unser Herzen schreiben will. Willst du sie leben oder lebst du sie? Drittens, lebst du in der Freiheit, die Jesus uns schenkt, oder musst du umkehren? Umkehren meint nicht jetzt in Sack und Asche, ja, aber deine Richtung wechseln und sagen, boah, ich lebe nicht in der Freiheit. Umkehren von der Gesetzlichkeit und wirklich annehmen, Jesus hat dich lieb und hat dich befreit. Du musst nichts tun, damit Gott dich liebt, sondern du tust was, weil er dich liebt, weil er dich dazu freisetzt, dich befähigt. Oder von der Gesetzlosigkeit. Du relativierst alles. Gebote, du sollst, gibt's eigentlich gar nicht. Das ist auch falsch. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium sagt, ich weiß um die Ordnungen Gottes und ich weiß um seine Forderung auch, um seine Aufforderung. Und ich beuge mich und sage, Herr, nur durch dich kann ich das erfüllen, aber ich will es tun. Ich habe heute mal wieder ein paar Kerzen mitgebracht. Ich weiß, die meisten wissen, ich stehe auf orthodoxe Opferkerzen. Hat aber nichts mit Opfern zu tun. Aber für manche ist es ein gutes Zeichen zu sagen, ja, ich will einen Schritt gehen. Ich will heute antworten in dieser Form auf das Wort Gottes. Ich kann es auch in der Bank tun. Ich kann es auch in den nächsten Liedern, ihr dürft gerne schon anfangen, wenn wir Gott loben und preisen, ihn einfach wirken lassen an unserem Herzen. Wir sind ein Brief Christi. Und das ist das Wort an dich auch. Wenn du heute diesen Gottesdienst verlässt, du, nicht nur du allein, wir zusammen, aber auch du bist ein Brief. Geschrieben ist dein Herz mit dem Evangelium Gottes. Herr, wir danken dir dafür, dass du so eine Ehre uns zuteil werden lässt, dass wir ein Brief sind. Deine Gemeinde, Herr, nicht nur hier in St. Matthäus, überall auf der Welt, wo dein Volk berufen ist, zusammensteht. So lass unsere Herzen heute berührt sein und verändert werden. dass wir erkennen, wo wir einen Schritt gehen, wo wir umkehren müssen, wo wir in deine Hände laufen dürfen und uns von dir neu lieben und umarmen lassen. Wir wollen dir gehören, wollen deine Gemeinde sein und wollen wach sein in dieser Zeit. Stärke uns, begegne uns. Amen.